tat aikshata bahu syam praya yeyeya. Dieser Vers bestätigt die Tatsache, dass dann, wenn der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, den Wunsch hat, zu vielen zu werden, die kosmische Manifestation einfach dadurch entsteht, dass er über die materielle Energie blickt. Man mag zur Kenntnis nehmen, dass der höchste Herr über die materielle Natur blickte, bevor die Schöpfung dieser kosmischen Manifestation stattfand. Vor der Schöpfung gab es keinen materiellen Geist oder materielle Augen. Deshalb ist der Geist, durch den die höchste Persönlichkeit Gottes den Wunsch zur Schöpfung hatte, transzendental. Und die Augen, mit denen der Herr über die materielle Natur blickte, sind ebenfalls transzendental. Folglich sind der Geist, die Augen und die anderen Sinne des Herrn alle transzendental. Vers 147. Das Wort Brahman deutet auf die vollständige höchste Persönlichkeit Gottes hin, die Sri Krishna ist. So lautet die Aussage aller vedischen Schriften. Erläuterung. Dies wird ebenfalls in der Bhagavad Gita in Klammer 15.15 bestätigt, wo der Herr sagt, Vedyash cha sarver aham eva vedyaha. Das letztliche Ziel aller vedischen Schriften ist Krishna. Jeder sucht nach ihm. Dies wird auch an anderen Stellen in der Bhagavad Gita in Klammer 7.19 bestätigt. Wer nach vielen Geburten tatsächlich im Wissen gründet, ergibt sich mir, da er weiß, dass ich die Ursache aller Ursachen und dass ich alles bin. Solch eine große Seele ist sehr selten. Wenn man durch das Studium der vedischen Literatur tatsächlich weise geworden ist, ergibt man sich Vasudeva Bhagavan Sri Krishna. Dies wird auch im Srimad Bhagavatam in Klammer 1, 2, 7 bis 8 bestätigt. Vasudeva zu verstehen ist wirkliches Wissen. Indem man sich im hingebungsvollen Dienst Vasudevas oder Krishnas betätigt, erwirbt man vollkommenes Wissen und vedisches Verständnis. So löst man sich von der materiellen Welt. Das ist die Vollkommenheit des menschlichen Lebens. Obwohl man den religiösen Ritualen und Zeremonien in vollkommener Weise folgen mag, verschwendet man nur seine Zeit, in Klammer Shrama Eva Hi Kevalam, wenn man diese Vollkommenheit nicht erreicht. Vor der kosmischen Manifestation besaß die höchste Persönlichkeit Gottes ihren völlig transzendentalen Geist und ihre völlig transzendentalen Augen. Diese höchste Persönlichkeit Gottes ist Krishna. Jemand mag denken, in den Upanishaden finde man keine endgültige Aussage über Krishna. Doch in Wirklichkeit ist es so, dass die vedischen Mantras nicht von Menschen mit weltlichen Sinnen verstanden werden können. Im Padma Purana heißt es hierzu Ataha Sri Krishna Namadi Na Bhavet Krayam Indriya Hi. Ein Mensch mit weltlichen Sinnen kann den Namen, die Eigenschaften, die Form und die Spiele Sri Krishnas nicht voll verstehen. Die Puranas sind daher dafür bestimmt, das vedische Wissen zu erklären und zu ergänzen. Die großen Weisen präsentieren die Puranas, um die vedischen Mantras für die gewöhnlichen Menschen verständlich zu machen. Mit Rücksicht darauf, dass Frauen, Shudras und Dvija Bandhus, in Klammer unwürdige Söhne von zweimal Geborenen, die vedischen Hymnen nicht direkt verstehen können, verfasste Srila Vyasadeva das Mahabharata. Im Grunde ist die höchste Persönlichkeit Gottes Vedeshu Durlambam, in Klammer, in den Veden nicht aufzufinden. Doch wenn die Veden richtig verstanden werden oder das vedische Wissen von Gottgeweihten empfangen wird, kann man verstehen, dass alles vedische Wissen zu Sri Krishna führt. Das Brahma Sutra in Klammer 113 bestätigt diese Tatsache ebenfalls. Shastra Yonitvat. In seinem Kommentar zu diesem Brahma Sutra Vers in Klammer Shastra Yonitvat sagt Sri Madhav Acharya Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda, das Mahabharata, Pancharatra und das ursprüngliche Ramayana Valmikis sind alle vedische Literatur. Jede Literatur, die den schlüssigen Aussagen dieser vedischen Schriften folgt, muss ebenfalls als vedische Literatur betrachtet werden. Literatur, die mit der vedischen Literatur nicht im Einklang steht, ist nur irreführend. Wenn wir vedische Literatur lesen, müssen wir daher dem Pfad folgen, den große Acharyas bestritten haben. Mahajano jena gataha sa pantaha. Solange man nicht den Fußspuren großer Acharyas folgt, kann man die wirkliche Bedeutung der Veden nicht verstehen. Vers 148. Die vertrauliche Bedeutung der Veden ist für gewöhnliche Menschen nicht leicht zu verstehen. Deshalb wird diese Bedeutung durch die Worte der Puranas ergänzt. Vers 149. Wie sehr vom Glück begünstigt sind durch Nanda Maharaj die Kuhhirten und alle Bewohner von Vraj Bhumi. Ihr Glück kennt keine Grenzen, denn die absolute Wahrheit, die Quelle transzendaler Glückseligkeit, das ewige höchste Brahman, ist ihr Freund geworden. Erläuterung. Dies ist ein Zitat aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 10.14.32, das von Brahma gesprochen wurde. Vers 150. Der vedische Apani Pada Mantra weist materielle Hände und Beine zurück, und doch sagt er, dass der Herr sehr schnell geht und alles annimmt, was man ihm opfert. Vers 151. All diese Mantras bestätigen, dass die absolute Wahrheit persönlich ist. Doch indem die Mayavadis die unmittelbare Bedeutung beiseite lassen, interpretieren sie die absolute Wahrheit als unpersönlich. Erläuterung. In der Shvetashvatara Upanishad heißt es 3.1.19. Dieser vedische Mantra sagt klar Purusham Mantam. Das Wort Purusha bedeutet Person. Diese Person wird in der Bhagavad Gita von Arjuna bestätigt, als er sich mit den Worten Purusham Shatvatam an Krishna wendet. Du bist die ursprüngliche Person. Dieser Purusham Mahantam ist Sri Krishna. Seine Hände und Beine sind nicht weltlich, sondern vollständig transzendental. Wenn er jedoch kommt, halten ihn Toren für einen gewöhnlichen Menschen. Jemand, der kein vedisches Wissen hat, der die Veden nicht von einem echten spirituellen Meister studiert hat, kennt Krishna nicht. Deshalb ist er ein Muda. Solche Toren halten Krishna für einen gewöhnlichen Menschen, in Klammer Param Bhavam Ajanantaha. Sie wissen im Grunde nicht, was Krishna ist. Manushyanam Sahasreshu Kaschit Yatati Sitaya-e. Es ist nicht möglich, Krishna dadurch zu verstehen, dass man einfach nur die Veden in vollkommener Weise studiert. Man muss die Barmherzigkeit eines Gottgeweihten haben, in Klammer Yat Padam. Solange man nicht von einem Gottgeweihten begünstigt ist, kann man die höchste Persönlichkeit Gottes nicht verstehen. Auch Arjuna bestätigt dies in der Bhagavad Gita, in Klammer 10.14. Mein Herr, es ist sehr schwierig, deine Persönlichkeit zu verstehen. Die weniger intelligente Klasse von Menschen kann den Herrn, die höchste Persönlichkeit Gottes, nicht verstehen, ohne von seinen Gewalten begünstigt zu sein. Deshalb enthält die Bhagavad Gita in Klammer 4.34 eine weitere Anweisung. Man muss sich an einen echten spirituellen Meister wenden und sich ihm ergeben. Nur dann kann man die höchste Persönlichkeit Gottes als Person verstehen. Vers 152. Beschreibst du jene höchste Persönlichkeit Gottes als formlos, deren transzendentale Formen sechs transzendentale Reichtümer in Fülle in sich birgt? Erläuterung. Wenn die höchste Persönlichkeit Gottes formlos ist, wie kann es dann heißen, dass der Herr sehr schnell geht und alles, was man ihm opfert, annimmt? Indem Mayavadi-Philosophen die unmittelbare Bedeutung der vedischen Mantras zurückweisen, interpretieren sie und versuchen zu beweisen, dass die absolute Wahrheit formlos ist. Im Grunde hat der höchste Herr eine ewige persönliche Form, die von allen Reichtum erfüllt ist. Die Mayavadis versuchen zu interpretieren, die absolute Wahrheit habe keinerlei Energie. In der Shvetashvatara Upanishad in Klammer 6.8 heißt es aber eindeutig, die absolute Wahrheit hat mannigfaltige Energien. Vers 153. Die höchste Persönlichkeit Gottes hat drei Hauptkräfte. Versuchst du festzustellen, dass der Herr keine Kräfte hat? Erläuterung. Sri Chaitanya Mahaprabhu zitiert jetzt vier Verse aus dem Vishnu Purana in Klammer 6, 7, 61 bis 63 und 1, 12, 69, um die verschiedenen Kräfte des Herrn zu erklären. Vers 154. Die innere Kraft Vishnus, des höchsten Herrn, ist spirituell, wie von den Shastras bestätigt wird. Es gibt noch eine andere spirituelle Kraft, die als Kshetra Jnana oder das Lebewesen bekannt ist. Die dritte Kraft, die als Unwissenheit bekannt ist, macht das Lebewesen gottlos und erfüllt es mit fruchtbringenden Tätigkeiten. Erläuterung: In der Bhagavad Gita heißt es in Sri Krishnas Abhandlung über Kshetra und Kshetra Jnana eindeutig, dass Kshetra Jnana das Lebewesen ist, das sein Tätigkeitsfeld kennt. Die Lebewesen in der materiellen Welt haben ihre ewige Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes vergessen. Dieses Vergessen nennt man Avidya oder Unwissenheit. Die Avidya-Shakti, die Avidya-Kraft der materiellen Welt, ruft fruchtbringendes Tun hervor. Obwohl diese Avidya-Shakti, in Klammer materielle Energie oder Unwissenheit, ebenfalls eine Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes ist, ist sie insbesondere dafür bestimmt, die Lebewesen in einem Zustand des Vergessens zu halten. Hieran ist ihre rebellische Haltung gegenüber den Herrn schuld. Obwohl also die Lebewesen von Natur aus spirituell sind, geraten sie unter den Einfluss der Unwissenheitskraft. Wie dies geschieht, wird im folgenden Vers beschrieben. Vers 155. O König, die Kshetra Jnana Shakti ist das Lebewesen. Obwohl es die Möglichkeit hat, entweder in der materiellen oder in der spirituellen Welt zu leben, erleidet es die dreifachen Leiden des materiellen Daseins, weil es von der Avidya, in Klammern Unwissenheitskraft, beeinflusst wird, die seine wesensgemäße Stellung bedeckt. Vers 156. Dieses Lebewesen, das durch den Einfluss der Unwissenheit bedeckt ist, existiert in verschiedenen Formen unter materiellen Bedingungen. O König, es ist so in größerem oder geringerem Maß proportional von Einfluss der materiellen Energie befreit. Erläuterung: Die materielle Energie wirkt auf das Lebewesen in verschiedenen Graden, je nachdem, auf welche Weise es mit den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur Gemeinschaft hat. Es gibt 8.400.000 Lebensarten. Einige niedriger, einige höher und einige mittelmäßig. Die Graduierungen der Körper werden nach Bedeckung der materiellen Energie berechnet. In den niederen Kategorien, hierzu gehören die Wasserwesen, Bäume, Pflanzen, Insekten, Vögel und so fort, ist spirituelles Bewusstsein fast nicht existent. In der mittleren Kategorie, der menschlichen Form des Lebens, ist spirituelles Bewusstsein vergleichsweise erweckt. In den höheren Lebensformen ist spirituelles Bewusstsein voll erweckt. Dann versteht das Lebewesen seine wahre Stellung und versucht durch die Entwicklung von Krishna-Bewusstsein den Einfluss der materiellen Energie zu entkommen. Vers 157. Die höchste Persönlichkeit ist Sat-Chit Ananda Vigraha. Dies bedeutet, dass der Herr ursprünglich drei Kräfte hat: die Freudenkraft, die Kraft der Ewigkeit und die Kraft des Wissens. Zusammen werden diese als die Chit-Kraft bezeichnet, und sie sind in ihrer ganzen Fülle im höchsten Herrn gegenwärtig. Für die Lebewesen, die winzigen Teile des Herrn sind, ist die Freudenkraft in der materiellen Welt manchmal unangenehm und manchmal gemischt. Das ist nicht bei der höchsten Persönlichkeit Gottes der Fall, denn der Herr befindet sich nicht unter dem Einfluss der materiellen Energie oder ihrer Erscheinungsweisen. Erläuterung: Dieses Zitat stammt aus dem Vishnu Purana in Klammer 1, 12, 69. Vers 158. Die höchste Persönlichkeit Gottes ist in ihrer ursprünglichen Form voller Ewigkeit, Wissen und Glückseligkeit. Die spirituelle Kraft nimmt in diesen drei Teilen, in Klammer Sat-Chit und Ananda, drei verschiedene Formen an. Erläuterung: Nach Aussage aller vedischen Schriften stellen die höchste Persönlichkeit Gottes, das Lebewesen und die illusionierende Energie, in Klammer die materielle Welt, den Gegenstand von Wissen dar. Jeder sollte die Beziehung unter ihnen verstehen. Aus den Shastras verstehen wir, dass die Natur der höchsten Persönlichkeit Gottes die Gesamtsumme von Ewigkeit, Glückseligkeit und Wissen ist. Wie es im Vers 154 in Klammer Vishnu Shakti Para Prokta heißt, ist die höchste Persönlichkeit Gottes das Behältnis aller Kräfte, und ihre Kräfte sind alle spirituell. Vers 159. Die drei Teile der spirituellen Kraft werden Ladini, in Klammer der Glückseligkeitsteil, Sandini, in Klammer der Ewigkeitsteil, und Samvit, in Klammer der Wissensteil, genannt. Wir erkennen an, dass Wissen hiervon volles Wissen von der höchsten Persönlichkeit Gottes ist. Erläuterung: Um Wissen von der höchsten Persönlichkeit Gottes zu erwerben, muss man bei der Samvit-Kraft des höchsten Herrn Zuflucht suchen. Vers 160. Die spirituelle Kraft der höchsten Persönlichkeit Gottes erscheint auch in drei Phasen, als innere, marginale und äußere Kraft. Diese sind alle mit Liebe in seinem hingebungsvollen Dienst tätig. Erläuterung: Die spirituelle Kraft des Herrn ist in drei Phasen manifestiert, als die innere oder spirituelle Kraft, die marginale Kraft, die die Lebewesen ist, und die äußere Kraft, die man als Maya Shakti kennt. Wir müssen verstehen, dass in jeder dieser drei Phasen die ursprünglichen spirituellen Kräfte der Freude, der Ewigkeit und des Wissens intakt bleiben. Wenn die Kräfte spiritueller Freude und spirituellen Wissens beide den bedingten Seelen gegeben werden, können die bedingten Seelen der Gewalt der äußeren Kraft entkommen, die wie eine Decke wirkt, die unsere spirituelle Identität verhüllt. Wenn das Lebewesen davon befreit ist, erwacht es zum Krishna-Bewusstsein und betätigt sich im hingebungsvollen Dienst mit Liebe und Zuneigung. Vers 161. In seiner spirituellen Kraft erfreut sich der Herr an sechs Arten von Reichtümern. Du erkennst diese spirituelle Kraft nicht an, und das ist auf deine große Unverschämtheit zurückzuführen. Erläuterung: Die höchste Persönlichkeit Gottes ist von sechs Reichtümern erfüllt. All diese Kräfte befinden sich auf der transzendalen Ebene. Die höchste Persönlichkeit Gottes als unpersönlich und ohne jede Kraft zu verstehen bedeutet, sich völlig gegen die vedische Darstellung zu wenden. Vers 162. Der Herr ist der Meister der Kräfte und das Lebewesen ist ihr Diener. Das ist der Unterschied zwischen dem Herrn und dem Lebewesen. Du jedoch erklärst, dass der Herr und die Lebewesen ein und dasselbe seien. Erläuterung: Die höchste Persönlichkeit Gottes ist von Natur aus Meister über alle Kräfte. Von Natur aus stehen die Lebewesen, da sie unendlich klein sind, immer unter dem Einfluss der Kräfte des Herrn. In der Muddaka Upanishad in Klammer 3.1.1-2 heißt es hierzu: Die Muddaka Upanishad unterscheidet vollständig zwischen dem Herrn und dem Lebewesen. Das Lebewesen ist den Reaktionen fruchtbringenden Tätigkeiten unterworfen, während der Herr einfach nur Zeuge solcher Tätigkeiten ist und die Ergebnisse gewährt. Das Lebewesen wandert seinen Wünschen gemäß unter der Weisung der höchsten Persönlichkeit Gottes, das Paramatma, von Körper zu Körper und von Planet zu Planet. Wenn sich jedoch das Lebewesen durch die Barmherzigkeit des Herrn besinnt, wird ihm hingebungsvoller Dienst gewährt. So wird es aus der Gewalt Mayas gerettet. Zu der Zeit kann es seinen ewigen Freund, die höchste Persönlichkeit Gottes, sehen und von allen Klagen und allen Begehren frei werden. Das wird in der Bhagavad Gita in Klammer 18,54 bestätigt, wo der Herr sagt: Brahma Bhutaha Prasannatma na Shokati na Kankshati. Jemand, der sich auf der transzendalen Ebene befindet, erkennt zugleich das höchste Brahman. Er klagt um nichts, noch trachtet er nach irgendetwas. Somit ist eindeutig bewiesen, dass die höchste Persönlichkeit Gottes Meister über alle Kräfte ist und dass die Lebewesen diesen Kräften immer unterworfen sind. Das ist der Unterschied zwischen Maya Disha und Maya Vasha. Vers 163. In der Bhagavad Gita wird das Lebewesen als die marginale Kraft der höchsten Persönlichkeit Gottes erklärt. Dennoch sagst du, das Lebewesen sei vom Herrn völlig verschieden. Erläuterung: Im Brahma Sutra heißt es, dass das Lebewesen nach dem Prinzip des Shakti, Shakti, Mato, Abedea gleichzeitig eins mit und verschieden von der höchsten Persönlichkeit Gottes ist. Eigenschaftsmäßig sind das Lebewesen und der höchste Herr eins, doch mengenmäßig sind sie verschieden. Nach der Philosophie Chaitanya Mahaprabhus, in Klammer Achintya Beda Abeda Tattva, werden das Lebewesen und der höchste Herr als gleichzeitig eins und verschieden anerkannt. Vers 164. Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther, Geist, Intelligenz und falsches Ego sind meine achtfachen gesonderten Energien. Vers 165. Neben diesen niederen Energien, die materiell sind, gibt es noch eine andere, eine spirituelle Energie, und das ist das Lebewesen, o Starkarmiger. Die gesamte materielle Welt wird von den Lebewesen erhalten. Erläuterung: Diese Verse in Klammer 164 und 165 sind Zitate aus der Bhagavad Gita in Klammer 7.4-5. Vers 166. Die transzendentale Gestalt der höchsten Persönlichkeit Gottes ist vollständig in Ewigkeit, Wissen und Glückseligkeit. Du jedoch beschreibst diese transzendentale Gestalt als ein Produkt materieller Tugend. Vers 167. Jemand, der die transzendentale Gestalt des Herrn nicht anerkennt, ist gewiss ein Agnostiker. Eine solche Person sollte man weder sehen noch berühren. Ja, sie ist der Bestrafung Yamarajs unterworfen. Erläuterung: Die vedischen Weisungen zufolge hat der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, seine ewige transzendentale Gestalt, die immer glückselig und voller Wissen ist. Unpersönlichkeitsphilosophen denken, material beziehe sich auf die Formen innerhalb unseres Erfahrungsbereiches und spirituell beziehe sich auf das Nichtvorhandensein von Form. Man sollte jedoch wissen, dass sich jenseits dieser materiellen Natur noch eine andere Natur befindet, die spirituell ist. Ebenso wie es in der materiellen Welt materielle Formen gibt, gibt es in der spirituellen Welt spirituelle Formen. Dies wird von allen vedischen Schriften bestätigt. Die spirituellen Formen in der transzendentalen Welt haben mit der negativen Vorstellung von Formlosigkeit nichts zu tun. Die Schlussfolgerung lautet, dass jemand ein Agnostiker ist, wenn er nicht bereit ist, die transzendentale Gestalt des Herrn zu verehren. Tatsächlich verneinen heutzutage alle religiösen Systeme die Verehrung der Gestalt des Herrn, weil sie von seiner transzendentalen Form nichts wissen. Die erstklassigen Materialisten, in Klammer die Mayavadis, stellen sich 5 bestimmte Formen des Herrn vor. Doch wenn sie versuchen, die Verehrung solch erfundener Formen mit Bhakti gleichzusetzen, sind sie sogleich verdammt. Sri Krishna bestätigt dies in der Bhagavad Gita in Klammer 7.15. Er sagt: Namam duskritino mudaha prapatyante naradamaha. Durch Agnostizismus waren Wissens beraubt, sollten die Mayavad-Philosophen von den Geweihten des Herrn nicht einmal gesehen oder berührt werden, denn diese Philosophen sehen einer Bestrafung durch Yamaraj entgegen, jenem Halbgötter, Gott, der über die Taten sündhafter Menschen urteilt. Die Mayavadi-Agnostiker wandern aufgrund ihrer nicht hingebungsvollen Tätigkeiten innerhalb dieses Universums in verschiedenen Lebensformen umher. Solche Lebewesen sind der Bestrafung Yamarajs ausgesetzt. Nur die Gottgeweihten, die immer im Dienst des Herrn tätig sind, unterliegen nicht der Herrschaftsgewalt Yamarajs. Vers 168. Die Buddhisten erkennen die Autorität der Veden nicht an. Deshalb gelten sie als Agnostiker. Doch jene, die bei den vedischen Schriften Zuflucht gesucht haben und dennoch in Übereinstimmung mit der Mayavadi-Philosophie Agnostizismus predigen, sind gewiss noch gefährlicher als die Buddhisten. Erläuterung: Obwohl sich die Buddhisten direkt gegen die Vaishnava-Philosophie aussprechen, kann man sehr leicht verstehen, dass die Shankariten noch gefährlicher sind, weil sie die Autorität der Veden anerkennen, doch im Gegensatz zur vedischen Unterweisung handeln. Vedrashraya Nashtikya Vada bedeutet Agnostizismus unter dem Schutz vedischer Kultur und bezieht sich auf die monistischen Philosophie der Mayavadis. Buddha erkannte die Autorität der vedischen Literatur nicht an und lehnte daher auch die in den Veden empfohlenen rituellen Zeremonien und Opfer ab. Seine Nirvana-Philosophie lehrt, alle materiellen Tätigkeiten einzustellen. Buddha erkannte nicht an, dass es jenseits der materiellen Welt transzendentale Formen und spirituelle Tätigkeiten gibt. Er beschrieb nur, dass jenseits der materiellen Daseins alles leer sei. Die Mayavadi-Philosophen leisten der vedischen Autorität Lippenbekenntnis, versuchen jedoch, den vedischen rituellen Zeremonien zu entgegen. Sie bilden sich eine transzendentale Stellung ein und nennen sich Narayana oder Gott. Gottes Stellung ist jedoch vollständig verschieden von ihrer Vorstellung. Solche Mayavadi-Philosophen glauben, sie sie ständig über dem Einfluss von Karma Kanta, in Klammer fruchtbringenden Tätigkeiten und ihre Reaktionen. Für sie entspricht die spirituelle Welt der buddhistischen Lehre. Es besteht nur ein geringer Unterschied zwischen Unpersönlichkeitsphilosophie und der Philosophie von der Lehre. Lehre kann direkt verstanden werden, doch Unpersönlichkeitsphilosophie, wie sie die Mayavadi-Philosophen lehren, ist nicht so leicht verständlich. Natürlich kennen die Mayavadi-Philosophen eine spirituelle Existenz an, doch wissen sie nicht von der spirituellen Welt und spirituellen Wesen. Im Srimad Bhagavatam in Klammer 10.2.32 heißt es in diesem Zusammenhang: Die Intelligenz der Mayavadis ist nicht geläutert. Obwohl sie sich Tapasya für Selbsterkenntnis auferlegen, können sie daher nicht im unpersönlichen Brahmajyoti bleiben. Folglich fallen sie wieder in die materielle Welt hinab. Die Vorstellung der Mayavadis von spirituellem Dasein ist fast mit der Negierung materiellen Daseins identisch. Die Mayavadis glauben, im spirituellen Leben gebe es nichts Positives. Als Folge davon können sie hingebungsvollen Dienst oder die Verehrung der höchsten Person, der Satchit Ananda Vigraha, nicht verstehen. Die Mayavadi-Philosophen halten die Verehrung der Bildgestalt im hingebungsvollen Dienst für Pratimbimbavada oder die Verehrung einer Form, die die Widerspiegelung einer falschen materiellen Form ist. Somit ist die transzendentale Form des Herrn, die ewig glückselig und voller Wissen ist, den Mayavadi-Philosophen unbekannt. Obwohl der Begriff Bhagavan im Srimad Bhagavatam ausführlich beschrieben wird, können sie ihn nicht verstehen. Brahmiti Paramatmiti Bhagavan iti Shabdyate. Die absolute Wahrheit wird als Brahman, Paramatma und Bhagavan bezeichnet, in Klammer Srimad Bhagavatam 1.2.11. Die Mayavadis versuchen nur, das Brahman oder höchstens den Paramatma zu verstehen. Sie sind jedoch unfähig, Bhagavan zu verstehen. Deshalb sagt Krishna, die höchste persönliche Gottes, Maya Yaparita Jnanaha. Aufgrund ihrer Geisteshaltung ist den Mayavadi-Philosophen wirkliches Wissen genommen. Weil sie die Barmherzigkeit des Herrn nicht empfangen können, werden sie von seiner transzendentalen Gestalt immer verwirrt sein. Unpersönlichkeitsphilosophie zerstört die drei Phasen von Wissen: Jnana, Jnana und Jnanatta. Sobald man von Wissen spricht, muss es eine Person, die der Wissende ist, das Wissen selbst und den Gegenstand des Wissens geben. Die Mayavadi-Philosophie verbietet diese drei Kategorien und daher können die Mayavadis nicht verstehen, wie die spirituellen Kräfte der höchsten Persönlichkeit Gottes wirken. Aufgrund ihres geringen Wissens können sie den Unterschied in der spirituellen Welt zwischen Wissen, dem Wissenden und dem Gegenstand des Wissens nicht begreifen. Deshalb betrachten Sri Chaitanya Mahaprabhu die Mayavadi-Philosophen als gefährlicher als die Buddhisten. Vers 169. Srila Vyasadeva präsentierte die Vedanta-Philosophie für die Befreiung der bedingten Seelen. Doch wenn man den Kommentar Shankara Acharyas hört, ist alles verdorben. Erläuterung: Tatsächlich wird der hingebungsvolle Dienst des Herrn im Vedanta-Sutra beschrieben, doch die Mayavadi-Philosophen, die Shankariten, verfassen einen Kommentar, der als Shariraka Bhasya bekannt ist, in dem die transzendentalen Formen des Herrn verneint wird. Die Mayavadi-Philosophen glauben, das Lebewesen sei mit der höchsten Seele, dem Brahman, identisch. Ihre Kommentare zum Vedanta-Sutra stehen völlig im Widerspruch zum Grundsatz des hingebungsvollen Dienstes. Chaitanya Mahaprabhu warnt uns daher von diesen Kommentaren. Wenn man dem Sharirakya, Bhasya oder Shankariten Gehör schenkt, wird man zweifellos allen wahren Wissens beraubt werden. Die ehrgeizigen Mayavadi-Philosophen wollen mit dem Herrn verschmelzen, und dies mag als Sajuyacha Mukti anerkannt werden. Diese Form der Mukti bedeutet jedoch, dass man sein individuelles Dasein verleugnet. Mit anderen Worten, es ist eine Art spiritueller Selbstmord. Dies steht absolut im Widerspruch zur Philosophie des Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga bietet der individuellen bedingten Seele Unsterblichkeit an. Wenn man der Mayavadi-Philosophie folgt, versäumt man die Gelegenheit, nach Verlassen des materiellen Körpers unsterblich zu werden. Die Unsterblichkeit der individuellen Person ist die am höchst vervollkommenende Stufe, die ein Lebewesen erreichen kann. Vers 170. Das Vedanta Sutra zielt darauf hin, festzustellen, dass die kosmische Manifestation durch die Umwandlung der unbegreiflichen Kraft der höchsten Persönlichkeit Gottes ins Dasein trat. Erläuterung: Für eine weitere Erklärung von Parinama Vada vergleiche man die Verse 121 bis 133 des 7. Kapitels im Adi Lila. Vers 171. Nachdem der Stein der Weisen Eisen berührt hat, erzeugt er große Mengen Gold, ohne sich zu verändern. In ähnlicher Weise manifestiert sich der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, durch seine unbegreifliche Kraft als die kosmische Manifestation und bleibt doch in seiner ewigen transzendentalen Gestalt unverändert. Erläuterung: Den Kommentar Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurs zufolge besteht der Zweck des Jnanamadi Asya Verses im Vedanta Sutra darin, festzustellen, dass die kosmische Manifestation das Ergebnis der Umwandlung der höchsten Persönlichkeit Gottes ist. Der höchste Herr ist der Meister unzähliger ewiger Energien, die unbegrenzt sind. Manchmal sind diese Energien manifestiert und manchmal sind sie es nicht. In jedem Fall stehen alle Energien unter seiner Kontrolle und deshalb ist er der ursprüngliche Energieerzeuger oder das Reich aller Energien. Ein gewöhnliches Gehirn im bedingten Zustand kann nicht begreifen, wie diese unbegreiflichen Energien in der höchsten Persönlichkeit Gottes vorhanden sind. Wie der Herr in seinen unzähligen Formen als der Meister sowohl der spirituellen als auch der materiellen Energien existiert, wie er der Meister sowohl der manifestierten als auch der potentiellen Kräfte ist und wie widersprüchliche Kräfte in ihm weilen können. Solange sich das Lebewesen in der materiellen Welt in Zustand Illusion befindet, kann es das Wirken der unbegreiflichen Energien des Herrn nicht verstehen. Somit sind die Energien des Herrn, obwohl wirklich, jenseits des Begriffsvermögens eines gewöhnlichen Gehirns. Wenn sich die atheistischen Philosophen oder Mayavadis in ihrem Unvermögen, die unbegreiflichen Energien der höchsten Persönlichkeit Gottes zu verstehen, eine unpersönliche Lehre vorstellen, so ist diese Vorstellung nur das Gegenstück materialistischen Denkens. Innerhalb der materiellen Welt gibt es nichts Unbegreifliches. Hochdenkende Philosophen und Wissenschaftler können sich mit der materiellen Energie befassen, doch weil sie nicht imstande sind, die spirituelle Energie zu verstehen, können sie sich nur einen inaktiven Zustand wie das unpersönliche Brahman vorstellen. Das ist nur die negative Seite materiellen Lebens. Durch solch unvollkommenes Wissen kommen die Mayavadi-Philosophen zu der Schlussfolgerung, dass die kosmische Manifestation eine Umwandlung des Höchsten ist. So müssen sie, notgedrungen, auch die Theorie der Illusion vom Höchsten in Klammer Vivarta Vada annehmen. Wenn wir jedoch die unbegreiflichen Kräfte des Herrn anerkennen, können wir verstehen, wie die höchste Persönlichkeit Gottes in der materiellen Welt erscheinen kann, ohne von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur berührt oder verunreinigt zu sein. Aus den Shastras lernen wir, dass es einen Stein oder ein Juwel namens Stein der Weisen gibt, der Eisen in Gold verwandeln kann. Obwohl der Stein der Weisen Eisen viele Male in Gold verwandelt, behält es seinen ursprünglichen Zustand bei. Wenn solch ein materieller Stein seine unbegreifliche Energie behalten kann, nachdem er große Mengen Gold erzeugt hat, kann die höchste Persönlichkeit Gottes zweifellos in ihrer ursprünglichen Sat-Chit-Ananda-Form bleiben, nachdem sie die kosmische Welt erschaffen hat. Wie in der Bhagavad Gita in Klammer 9.10 bestätigt wird, handelt der Herr nur durch seine verschiedenen Energien. Krishna lenkt die materielle Energie, und diese Kraft wirkt in der materiellen Welt. Das wird auch in der Brahma Samhita in Klammer 5.44 bestätigt. Die Durga Shakti in Klammer materielle Energie wirkt unter der Führung der höchsten Persönlichkeit Gottes, und die universale Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung wird von der Durga Shakti durchgeführt. Krishnas Lenkung geschieht im Hintergrund. Die Schlussfolgerung lautet, dass der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, so bleibt, wie er ist, obgleich er seine Energien lenkt, die dafür sorgen, dass die mannigfaltige kosmische Manifestation auf solch wunderbare Weise wirkt. Vers 172. Shankara Acharyas Theorie besagt, dass die absolute Wahrheit umgewandelt wird. Indem die Mayavadi-Philosophen diese Theorie annehmen, verunglimpflichen sie Srila Vyasadeva, da sie ihm einen Irrtum unterstellen. So finden sie im Vedanta Sutra Fehler und interpretieren es mit dem Versuch, die Theorie der Illusion aufzustellen. Erläuterung: Der erste Vers des Brahma Sutra lautet Atato Brahma Jnanasa. Wir müssen jetzt nach der absoluten Wahrheit fragen. Der zweite Vers antwortet sogleich Chan Madi Asya Yataha. Die absolute Wahrheit ist die ursprüngliche Quelle aller Dinge. Janmadya Asya Yataha deutet nicht darauf hin, dass die ursprüngliche Person umgewandelt worden ist. Vielmehr deutet es klar an, dass die kosmische Manifestation durch ihre unbegreiflichen Energie erzeugt. Das wird auch eindeutig in der Bhagavad Gita in Klammer 10.8 erklärt, wo Krishna sagt, Mataha Sarvam Pravartate. Von mir geht alles aus. Weiter bestätigt die Taittiriya Upanishad in Klammer 3.1.1, die höchste absolute Wahrheit ist das, von dem alles geboren ist. In ähnlicher Weise heißt es in der Mudaka Upanishad in Klammer 11.17, der Herr erschafft und zerstört die kosmische Manifestation, so wie eine Spinne ein Netz webt und es dann in sich zurückzieht. Alle diese Sutras weisen auf eine Umwandlung der Energie des Herrn hin. Es ist nicht so, dass der Herr unmittelbar einer Umwandlung unterworfen ist, die man als Parinam Vada bezeichnet. Da jedoch Shankara Acharya sehr bestrebt war, Srila Vyasadeva vor Kritik zu schützen, wurde er ein Pseudo-Gentleman und stellte seine Theorie der Illusion in Klammern Vivarta Vada auf. Shankara Acharya ersann diese Bedeutung des Parinam Vada und bemühte sich mittels Wortspielerei sehr, diesen Parinam Vada als Vivarta Vada festzulegen. Vers 173. Die Theorie der Illusion kann nur angewandt werden, wenn sich das Lebewesen mit dem Körper identifiziert. Was die kosmische Manifestation betrifft, so kann sie nicht als falsch bezeichnet werden, obwohl sie zweifellos zeitweilig ist. Erläuterung: Das Lebewesen ist der ewige Diener Krishnas. Da es ein winziges Teil des Herrn ist, ist es wesensgemäß rein. Doch durch seine Berührung mit der materiellen Energie identifiziert es sich mit entweder dem groben oder dem feinstofflichen materiellen Körper. Solche Identifizierung ist zweifellos falsch und bildet die echte Ebene der Theorie der Illusion. Das Lebewesen ist ewig und kann niemals den Beschränkungen der Zeit unterworfen sein, wie dies auf seinen groben und feinstofflichen Körper zutrifft. Die kosmische Manifestation ist niemals falsch, aber sie ist durch den Einfluss des Zeitfaktors dem Wandel unterworfen. Für ein Lebewesen ist es gewiss illusorisch, die kosmische Manifestation für das Feld seines Sinnengenusses zu halten. Die materielle Welt ist die Manifestation der materiellen Energie des Herrn. Das erklärt Krishna in der Bhagavad Gita in Klammer 7.4. Die materielle Welt ist die niedere Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes, aber es ist keine Tatsache, dass der höchste Herr in der materiellen Welt umgewandelt worden ist. Die Mayavadi-Philosophen, denen wahres Verständnis fehlt, haben die Theorie der Illusion mit der Theorie der kosmischen Manifestation durch Wortspielerei durcheinander gebracht. Die Theorie der Illusion kann auf eine Person angewendet werden, die sich mit dem Körper identifiziert. Das Lebewesen ist die höhere Energie des höchsten Herrn, die materielle Welt ist die niedere Energie. Beide sind jedoch Prakriti, Energie. Obwohl die Energien gleichzeitig eins mit dem Herrn und verschieden von ihm sind, verliert der Herr niemals seine persönliche Form, da es seine verschiedenen Energien sind, die sich umwandeln. Vers 174. Die transzendentale Schwingung Omkara ist die Klangform der höchsten Persönlichkeit Gottes. Alles vedische Wissen und die kosmische Manifestation werden von dieser Klangrepräsentation des höchsten Herrn erzeugt. Erläuterung: Omkara ist die Repräsentation der höchsten Persönlichkeit Gottes in Klangform. Diese Form ihres heiligen Namens wird als die transzendentale Schwingung in Klammer Mahavakya anerkannt, Kraft derer die zeitweilige materielle Manifestation ins Dasein getreten ist. Wenn man bei der Klangrepräsentation der höchsten Persönlichkeit Gottes in Klammer Omkara Zuflucht sucht, kann man seine wesensgemäße Identität erkennen und sich im hingebungsvollen Dienst betätigen, obwohl man noch im bedingten Leben stehen mag. Vers 175. Die Nebenwirkung Tat Tvam Asi in Klammer Du bist dasselbe ist für das Verständnis des Lebewesens bestimmt, doch die Hauptschwingung ist Omkara. Shankara Acharya kümmert sich nicht um Omkara, sondern legt Nachdruck auf die Schwingung Tat Tvam Asi. Erläuterung. Tattvamasi wird von jemandem, der Pranava oder die transzendentale Klanginkarnation des heiligen Namens des Herrn nicht als das Hauptprinzip in der vedischen Literatur anerkennt, für die Hauptschwingung gehalten. Durch Wortspielerei versuchen Shankaracharya, eine illusorische Präsentation der höchsten Persönlichkeit Gottes in ihrer Beziehung zu den Lebewesen und der kosmischen Manifestation zu schaffen. Tattvamasi ist eine Warnung an das Lebewesen, nicht den Fehler zu begehen, den Körper für das Selbst zu halten. Folglich ist Tattvamasi vor allem für die bedingte Seele bestimmt. Das Chanten von Omkara oder des Hare Krishna Mantra ist für die befreite Seele bestimmt. Srila Rupa Goswami hat gesagt, Ayi Mukta Kulyer Upas Yamanam in Klammer Namashtaka 1. Der heilige Name des Herrn wird also von befreiten Seelen gechantet. In ähnlicher Weise sagt Parikshit Maharaj in Klammer Srimad Bhagavatam 10.1.4 Nivrita Tarsher Upagiryamanat. Der heilige Name des Herrn kann von jedem gechantet werden, der ihre materiellen Wünsche voll befriedigt haben oder die auf transzendentalen Ebene voll verankert sind und keinen materiellen Wunsch mehr haben. Der Name des Herrn kann von jemandem gechantet werden, der von materieller Verunreinigung völlig frei ist. Shankara Acharya hat indirekt den Wert des vedischen Hauptmantra in Klammer Omkara gemindert, indem er eine untergeordnete Schwingung in Klammer Tattvamasi als den wichtigsten vedischen Mantra hinstellte. Vers 176. So kritisierte Sri Chaitanya Mahaprabhu Shankara Acharyas Shariraka Bhasya als Einbildung und machte auf hunderte von Fehler aufmerksam. Um jedoch Shankara Acharya zu verteidigen, präsentierte Sarvabhauma Bhatt Acharya zahllose Gegenargumente. Vers 177. Der Bhatt Acharya präsentierte verschiedene Arten falscher Argumente mittels Pseudologik und versuchte seine Gegner auf vielfache Weise zu besiegen. Sri Chaitanya Mahaprabhu wies jedoch alle Argumente zurück und setzte seine eigene Überzeugung durch. Erläuterung: Das Wort Vitanda deutet darauf hin, dass ein Disputant den Hauptpunkt nicht berührt oder nur seinen eigenen Standpunkt vertritt und versucht, die Argumente seines Gegenübers abzublocken. Wenn man nicht die direkte Bedeutung vorbringt, sondern versucht, die Aufmerksamkeit abzulenken, indem man eine falsche Auslegung vornimmt, beschäftigt man sich mit Chala. Das Wort Niraha bedeutet ebenfalls, immer zu versuchen, die Argumente der anderen Seite abzublocken. Vers 178. Sri Chaitanya Mahaprabhu fuhr fort: Die höchste Persönlichkeit Gottes ist der Mittelpunkt aller Beziehungen. Handeln im hingebungsvollen Dienst für den Herrn ist unsere wahre Beschäftigung, und die Erreichung von Liebe zu Gott ist das endgültige Ziel des Lebens. Diese drei Themen werden in der vedischen Literatur beschrieben. Erläuterung: Auch die Bhagavad Gita in Klammer 15.15 bestätigt diese Aussage. Vedyas cha sarver aham eva vedyaha. Der eigentliche Zweck des Lesens der Veden besteht darin zu lernen, wie man ein Geweihter des höchsten Herrn werden kann. Der Herr selbst weist an, man mana bhava mat bhaktu mat jati mam namaskuru. In Klammer Bhagavad Gita 9.34. Nachdem man die Veden studiert hat, muss man hingebungsvollen Dienst ausführen, indem man immer an den höchsten Herrn denkt, in Klammer Mana Mana, sein Geweihter wird, ihn verehrt und ihm immer Ehrbietungen darbringt. Das nennt man Vishnu Aradhana, und das ist die höchste tätigkeitsgemäße Pflicht der Menschen. Sie wird im Vanashram Dharma System richtig erfüllt, dass die Gesellschaft in Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasa und Brahmana, Kshatriya, Vaishya und Shudra unterteilt. Das ist der ganze Rahmen der vedischen Zivilisation. Es ist jedoch in diesem Zeitalter sehr schwierig, diese Einteilung wieder einzuführen, und daher gibt Sri Chaitanya Mahaprabhu den Rat, dass wir uns um das vedische System des Vanashram Dharma nicht zu sorgen brauchen. Vielmehr sollten wir uns unmittelbar dem Chanten des Hare Krishna Mantra zuwenden und einfach über die höchste Persönlichkeit Gottes von reinen Gottgeweihten hören. Das ist der Vorgang, den Sri Chaitanya Mahaprabhu empfiehlt, und das ist der Zweck des Studiums der Veden.